Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallo.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit Mythos World beschäftigen. Mythos World befindet sich gerade in der Vorbestellung und da ist es natürlich ganz sinnvoll, sich mal so ein paar Aspekte rauszusuchen aus diesem Regelwerk und die genauer vorzustellen. Wir wollen in der ersten Episode so ein bisschen schauen, was das überhaupt ist und wie sich die deutsche Ausgabe von der englischen unterscheidet und wie sich das Spiel grundsätzlich von anderen Cthulhu-Spielen unterscheidet. Stefan, was ist Mythos World überhaupt und warum machen wir das?
Also Mythos World ist ein Rollenspiel. Ihr spielt eine Gruppe von ganz normalen Menschen in diesem Fall und es ist ein Horrorrollenspiel. Das bedeutet, die Menschen, die ihr spielt, müssen sich ihrer Angst stellen im Laufe der Geschichte, die ihr zusammen am Spieltisch erleben werdet. Ihr werdet mit kosmischen Schrecken, wie es heißt, in Berührung kommen. Das heißt, es wird Monster geben, vielleicht dunkle Rituale, Kulte, verbotene Bücher und vielleicht sehr sonderbare Wesen, die uralt sind und am Grund des Meeres schlummern und nur darauf warten, die Menschheit zu vernichten. Das sind alles Elemente, die vorkommen können. Wie genau es aussieht, liegt ganz bei euch, denn Mythos World ist ein Rollenspiel aus der Gattung Powered by the Apocalypse, was ihr bereits bei uns zum Beispiel aus Dungeon World kennt oder so Tief die Schwere See. Und da geht es immer darum, dass eure Charaktere im Mittelpunkt stehen und die Geschichte ihnen folgt. Und wir werden bei Mythos World sehen, in welcher Horrorgeschichte sich eure Charaktere wiederfinden am Schluss. Und ob sie lebendig daraus hervorkommen oder ob sie dem Wahnsinn anheimfallen.
Ich glaube, es lag für uns dann relativ nahe, dieses Spiel zu übersetzen, da du ja, wie du schon sagtest, es nicht das einzige Spiel aus der Apocalypse World Reihe ist. Und der Reihe werden ja noch ein paar weitere Spiele hinzukommen. Also wir haben ja noch Monster Hearts in Arbeit und Ironsworn gehört im weitesten Sinne auch noch dazu.
Blades in the Dark auch.
Blades in the Dark im Grunde auch, genau, ja. Und da wir ja alle hier im Verlag Fans von Cthulhuiden Horror sind, und damit natürlich auch lange, lange Erfahrung haben, lag es natürlich nahe, auch in diese Bereiche so ein bisschen vorzudrängen. Und da erschien uns Mythos World als interessantes Objekt, denn es ist im Grunde sehr ähnlich zu Dungeon World.
Genau, man könnte sagen, das, was Dungeon World für den Dungeons & Dragons Fantasy Stil gemacht hat, macht Mythos World für den Lovecraft Call of Cthulhu Horror Stil. Wir simulieren nicht mehr eine Gruppe von Abenteurern oder Ermittlern in einer Fantasy- oder Horrorwelt, sondern wir nehmen diese Figuren, geben ihnen ein paar Spielzüge, die sie in der Welt und in die Geschichte verankern und spielen nach, wie sie diesen Horror erleben, was sie dabei entdecken und wie es sie verändert. Der Fokus liegt stärker auf den Charakteren. Bei Dungeon World war es ja so, wo man im Grunde trifft diese Abenteurergruppe auf dem Weg mittendrin in dem Abenteuer und folgt ihnen dann für eine Weile, wie sie Drachen erschlagen und Schätze anhäufen. Ja, hier in Mythos World treffen wir eine Gruppe von Menschen, die mit dem Mythos in Kontakt kommen und wohin ihr Weg führt und wie er dann endet, das erfährt man dann im Spiel.
Ich denke, das ist auch der große Unterschied zu den bisherigen Spielen, die es rund um den Mythos so gibt von H.P. Lovecraft. Viele von diesen Varianten haben wir auch gespielt. Also ich habe das normale Cthulhu natürlich sehr, sehr lange und ausgiebig gespielt. Ich habe auch Trail of Cthulhu gespielt und wenn ich mich recht entsinne, habe ich auch mal Cthulhu Dark gespielt, was eine ganz abgespeckte Fassung von Cthulhu ist. Und es gibt ja dann noch zahllose Geschmacksrichtungen, je nachdem, was man so haben möchte. Ich erinnere mich noch an D20-Material und Delta Green ist mittlerweile auch ein eigenes System und so weiter. Also es gibt schon eine ganze Menge an Cthulhuiden Rollenspielen. Und wie du ja gerade schon beschrieben hast, wie Charaktere mit dieser Entdeckung des Cthulhuiden umgehen und wie dann die Szenarien an sich ablaufen, das ist der große Unterschied zu den anderen Systemen, würde ich sagen. Mythos World setzt hier ein etwas anderen Schwerpunkt, ganz ähnlich wie auch Dungeon World einen anderen Schwerpunkt gesetzt hat, wenn es darum geht, ja, dungeonartige Abenteuer zu simulieren als Erzählspiel.
Genau, wir haben ja beide auch längere Zeit für Cthulhu auch geschrieben, auf die eine oder andere Weise in Fanzines oder beim Verlag Pegasus, waren also auch aktiv, ebenso wie viele andere, die in diesem Projekt mitgearbeitet haben. Wir kommen quasi auch von diesem Background und mögen den auch weiterhin, ja, nicht falsch verstehen. Mythos World fanden wir deswegen erfrischend, also ich zumindest fand es deswegen erfrischend, weil es ein bisschen wegführt von dem, was ich als Spieler dann sehr oft gesehen hatte, nämlich ich habe hier ein Abenteuer, das ist oft sehr lang, Ich setze mich an mehrere Nachmittage hin, arbeite das akribisch durch, um zu verstehen, wie es funktioniert, was passieren wird und wie ich meine Spieler am besten durch dieses Abenteuer hindurch lotse, um zu dem Ende zu gelangen, was das Abenteuer vorsieht. Das kann mitunter wundervolle Abende geben und auch tolle Effekte haben. Mythos World macht es eben anders. Das Abenteuer besteht hier nur aus den Notizen, im Grunde, die ich am Schluss habe. Ein paar Widersacher, was ist die Gefahr, was könnte passieren? Und dann liegen im Grunde die großen Ereignisse liegen innerhalb der Spielregel. Also je nach Würfelwurf kommen Komplikationen hinein, tauchen Gegner auf, entdecke ich neue Erkenntnisse, die der Spielleiter mir dann geben wird. Und das Abenteuer entfaltet sich sehr viel dynamischer, je nachdem, wie wir handeln und wie wir würfeln. Und auch ich als Spielleiter weiß dann nicht schon vorher, was passiert. Ich meine, du hast doch auch mal was aus dem Support-Team früher. Mhm. Ich erinnere mich, wir haben selbe Abenteuer mehrfach nacheinander gespielt. Und irgendwann konnte ich es auswendig und war im Grunde nicht mehr wirklich interessiert. Mythos World würde das anders machen. Da kann ich nie im Voraus wissen, wie das Abenteuer enden wird, wenn ich es anfange, weil so viel von Spielern habe.
Ich denke, das macht es auch für die Spielleitung ganz interessant, das Ganze zu spielen. Wie das alles genau funktioniert, erfahrt ihr in weiteren Episoden dieses Podcastes. Aber wir wollen jetzt hier einmal so ganz grob einen Überblick geben für alle Leute, die grundsätzlich interessiert sind am Spiel. Bevor wir uns mit dem Lovecraft-Horror an sich beschäftigen und auch ein wenig schauen, wie die deutsche Ausgabe von Mythos World aussieht im Vergleich zur amerikanischen Ausgabe, lass uns noch zwei, drei Worte über das Spielsystem verlieren. Brauche ich hier andere Würfel als die bekannten Prozentwürfel?
Ja, aber gute Nachrichten, es sind Würfel, die du auf jeden Fall hast, denn du brauchst zwei sechsseitige Würfel. Ich bin guter Dinge, dass man die irgendwo im Haushalt auftreiben kann. Und mehr Würfel braucht man auch nicht. Das Spielsystem ist im Grunde erst einmal, wenn man Dungeon World kennt, sehr ähnlich. Jeder Charakter hat 5 Attribute, die beschreiben, worin er oder sie gut oder schlecht ist. Intelligenz, Empathie, Willenskraft, Stärke und Geschwindigkeit. Also je nachdem gibt es dann körperliche oder geistige oder soziale Attribute. Und ein Zahlenwert darauf, der zwischen +2 und -1 am Anfang liegt. Und wenn du eine Aufgabe lösen musst, dann würfelst du 2 sechsseitiger Würfel, rechnest dann Gutswert dazu und dann schaust du auf den Spielzug, was dein Wert jetzt bringt. Wer es noch nicht kennt, Spielzüge sind eine, wie ich finde, sehr elegante Art, die Spielregeln einzubringen. Und zwar anstatt, dass es einfach ein großes Regelkapitel gibt, wo alle Regeln aufgelistet sind, gibt es kleine Module von Regeln, die immer einen klaren Auslöser haben. Also zum Beispiel der Spielzug nach etwas suchen könnte den Auslöser formulieren, wenn du nach einem Gegenstand oder einer Information suchst und dann sagt er mir Würfel +Intelligenz. Und jeder Spielzug hat so eine Art Auslöser, zum Beispiel Wissen kundtun könnte sein, wenn du auf Wissen über etwas zurückgreifst. Und ich muss im Grunde bei meiner Erzählung, was mein Charakter tut, nur darauf achten, ob ich dabei irgendwo so ein Auslöser muss. Also zum Beispiel, ob ich nach einem Gegenstand eine Information suche. Dann würfle ich auf den entsprechenden Attributsmodifikator, Intelligenz in diesem Fall, und dann sagt mir der Spielzug, was passiert. Bei einer 10+, also 10 oder mehr Gesamtergebnis, habe ich einen vollen Erfolg und dann finde ich zum Beispiel einen nützlichen Gegenstand oder die Information, die ich suche. Habe ich eine 7, 8 oder 9, habe ich einen Teilerfolg. Eines der interessantesten Gebiete von Mythos World. Dann bekomme ich vielleicht, was ich gesucht habe, aber es kostet mich was. Es gibt eine Komplikation, ein neues Problem taucht auf. Das, was ich finde, ist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Da passieren dann die spannenden Dinge und auch da geben dann die Spielzüge Optionen, aus denen ich wählen kann dann. Was darf sein? Und dass es auch gibt, wenn ich eine 6 oder weniger würfle, dann habe ich einen Misserfolg. Und dann darf die Spielleitung selbst etwas tun. Und dann sozusagen geht das Erzählrecht in die Spielleitung über und dann erzählt die Spielleitung, was passiert. Und das kann dann natürlich für mich deutlich unangenehmere Konsequenzen haben, als wenn ich einen Erfolg habe. Dann geht es von da aus weiter. Das ist im Grunde der Zyklus, in dem das Erzählen von Mythos World funktioniert.
Genau, als Spielleitung würfelt man gar nicht. Da ist man immer nur damit beschäftigt zu schauen, welche Spielzüge man auswählt, wenn die Spieler Charaktere bei irgendwas versagt haben oder so. Aber ansonsten ist das von dem Regelwerk her jetzt nicht viel komplizierter. Das sind die wichtigsten Grundlagen für im Grunde alle Apocalypse World Spiele.
Genau, die Spielleitung hat dann noch so eine Liste an eigenen Möglichkeiten, etwas zu tun. Also kann er entscheiden, ob sie mir was wegnehmen möchte, eine Ausrüstung vielleicht, ob etwas auftaucht, was Wahnsinn verursacht, ob ich verletzt werde. All das sind Möglichkeiten. Und die Spielzüge, wenn wir darüber sprechen, generell in allen Apocalypse World Spielen, gibt es eben einen festen Satz an Spielzügen. Ich kann durch alle Dinge tun, die ich machen möchte. Aber die Spielzüge sind so die typischen Arten, wie das Genre funktioniert und gibt den Spielfiguren die Möglichkeit, diese Sachen dann im Spiel kontrolliert einzusetzen.
Die Spielregeln haben wir damit vorgestellt, ganz grob. Wir werden, wie gesagt, in weiteren Episoden das Ganze noch ein bisschen genauer begutachten, weil natürlich die einzelnen Charaktere alle nochmal besondere Spielzüge haben, zugeschneidert auf ihren Beruf. Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen mehr mit dem Hintergrund beschäftigen, der sich ja um den kosmischen Horror dreht, basierend auf den Stories von H.P. Lovecraft und seinem Zirkel an Autoren, die das Ganze so ein bisschen weitergeschreckt haben, bis eben in die Neuzeit. Das ist ja immer noch ein sehr wichtiger Mythos, der Cthulhu-Mythos. Insofern ist es da immer ganz interessant, das Ganze genauer zu begutachten. Was ist denn dieser sogenannte kosmische Horror?
Ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler, aber ich glaube, man kann es zusammendampfen auf zwei Dinge. Die ganz einfache Erklärung ist, wenn ihr irgendwo Tentakel seht, ist es wahrscheinlich kosmischer Horror. Die etwas kompliziertere Erklärung ist, der kosmische Horror basiert auf der Erkenntnis, die man so in Lovecraft-Zeiten hatte, in den 20ern. Der Mensch ist eigentlich im Vergleich zum großen Universum, was drumherum ist, ziemlich klein und eigentlich auch unbedeutend. Und die Monster, die da kommen, das sind nicht, wie bei Edgar Allan Poe zum Beispiel, noch Geister, die irgendwie die Seelen von mächtigen Verstorbenen sind oder daher so ein Grusel haben, der noch irgendwie in dieses christliche Weltbild hineinpasst, sondern das sind Aliens. Das sind ganz andere Wesen. Die haben nichts mit Menschen gemein. Die können wir nicht verstehen und die sind uns auch nicht besonders freundlich gesonnen. Trotzdem gibt es da Menschen, die in diese Welt hineingesogen werden und dieser Faszination erliegen. Und ganz wichtig im kosmischen Horror ist dann eben immer dieses Abgleiten in den Wahnsinn. Das ist so ein Trope, was kosmischer Horror hat. Der Mensch sieht etwas, was gar nicht für Menschen bestimmt ist und verliert den Verstand darin oder kommt Erkenntnisse ganz, ganz anderer Art.
Genau, im Grunde genommen ist der Mensch nicht dafür gemacht, dieses Wissen um diese großen Alten zu verstehen. Und auch wenn einige sich dafür entscheiden, diese Wesen anzubeten, ist das für die Wesen an sich völlig irrelevant. Also die sind weder freundlich zu den Menschen noch sonderlich bösartig, sie interessieren sich einfach nicht, genauso wie man sich selbst nicht für die Vorkommnisse in einem Ameisenhaufen interessiert. Das sind die Bereiche, die man dann hier irgendwie auslotet mit diesem kosmischen Horror. Du hattest ja schon gesagt, die Kreaturen sind ein wichtiger Bestandteil. Es gibt noch so zwei, drei andere Bestandteile, die auch immer wieder in den Geschichten auftauchen. Da haben wir ja zum Beispiel auch die merkwürdigen Bücher und Folianten des Mythos, die besonders interessant sind und diejenigen wirklich in abgrundtiefe Schwärze stürzen, wenn man sich mit ihnen näher beschäftigt.
Genau, das Stichwort da ist das Necronomicon des Abdul al-Hazred, was ein popkulturelles Icon inzwischen bereits geworden ist. Also verbotene Bücher. Die Neuen Pforten ist auch ein Film, der das sehr gut einfängt, auch wenn es da natürlich um christliche und satanische Mythologie geht. Was haben wir noch? Ja, immer wenn in einem Wald irgendwelche Kultisten in Roben irgendein Monster beschwören, mit seltsamen Gesängen, die man nicht versteht. Das ist ganz klassischer kosmischer Horror nach Fasson von Lovecraft und Konsorten. True Detective hat es drin gehabt. Das verlorene Carcosa.
Genau, bei True Detective haben wir dann auch die Idee von Lovecraft, die ja auch im Grunde bis heute Bestand hat. Also Lovecraft hatte seine Vorbilder und alles, was er gemocht hat, hat er gerne in seine Geschichten eingebaut, wie beispielsweise den König in Gelb und Hastur und sowas. Und das hält bis heute nach. Also wenn wir uns jetzt eine ganz neue Geschichte anschauen, wie eben Lovecraft Country, basierend auf dem Roman von Matt Ruff, dann ist das schon sehr interessant, dass da auch immer wieder kleine Versatzstücke herausgenommen werden und dass man das Ganze in ein neues Setting spannen kann, also in eine neue Geschichte rund um die 50er Jahre in Amerika und das Konzept des kosmischen Horrors aber immer noch erhalten bleibt. Nach wie vor ist das Thema so stark, dass sich da immer wieder Schriftstellerinnen und Schriftsteller dran abarbeiten können, weil es eben ein so interessantes Thema ist.
Wenn man nun mal schauen würde, wie viele Menschen Cthulhu kennen, den großen Cthulhu, dieses tentakelgesichtige grüne Ding, und wie viele Menschen dann Lovecraft kennen. Ich würde eine Wette eingehen, dass mehr Menschen Cthulhu kennen als den Namen H.P. Lovecraft. Genau. Also das zeigt, dass dieses Literaturgenre größer geworden ist als die Person von H.P. Lovecraft, die durchaus problematisch ist und wie zum Beispiel die Kollegen beim Arkham Insider Podcast ein hervorragendes Feature gemacht haben. Und daher haben wir auch Mythos World genommen, um auch zu sagen, ja, ihr könnt eure eigenen Geschichten machen, genauso wie das eben Schriftstellerinnen und Schriftsteller der heutigen Zeit immer noch tun.
Lass uns mal einen Blick auf die deutsche Ausgabe von Mythos World werfen, die sich ja deutlich unterscheidet von der amerikanischen Ausgabe. Inhaltlich hat sich da ein bisschen was geändert. Also es gibt ergänzende Szenarien und wir haben auch die ergänzenden Texte, die im Englischen erschienen sind, ebenfalls in diese Ausgabe packen können.
Genau, also Mythos World ist von Russell Brown ursprünglich geschrieben worden. Ich glaube 2015 erschienen auf Englisch. Und dazu gab es dann ein Resource Pack, also mehr Spielmaterial, zwei weitere Berufe, aus denen man wählen kann, ein neues Szenario und so. Haben wir alles mit reingenommen. Wir haben natürlich in der Übersetzung dann auch Dinge ergänzt, von denen wir meinten, dass sie fehlen. Zum Beispiel hat jetzt tatsächlich jeder Ort des Mythos, der im Buch erwähnt wird, noch einen eigenen Spielzug. Das heißt, eine eigene kleine Regel, der mir sagt, was kann ich an diesem Ort tun? Zum Beispiel, was passiert, wenn ich auf dem alten Hügel das alte Buch lese und so? Dann sagt mir das Buch, was dann passiert. Sowas haben wir ergänzt und wir haben mit der Community zusammengearbeitet auf unserem Discord, um eben noch mehr dieser Orte zu ergänzen, von denen sie meinten, ja, das fehlt eigentlich in einem Spiel über kosmischen Horror noch. Zum Beispiel das, warum ist denn da eigentlich kein Labor des verrückten Wissenschaftlers dabei? Ja, das müsste man noch eigentlich schreiben, haben wir dann gemacht. Und wir haben die Zahl der enthaltenen Szenarien zum direkt losspielen von 4 auf 8 erhöht, auch eben mit Hilfe der Community. Und da sind dann auch einige Abenteuer dabei, die zum Beispiel in Deutschland spielen.
Ja, außerdem haben wir das optisch komplett neu überarbeitet. Das Layout von Patrick Wittstock ist neu. Die Zeichnungen von Jennifer Droste sind alle neu. Die Fotografien, die du herausgesucht hast, Stefan, sind ebenfalls neu. Und insgesamt erstrahlt das Ganze dann in einem ganz neuen Licht, was mich sehr freut, weil das ist dann immer der Vorteil, wenn man das selbst herausbringt, dass man dann mit Besprechung des Lizenzinhabers schauen kann, was könnte man vielleicht noch ändern, wo sind hier noch Möglichkeiten da, die er gar nicht umsetzen konnte, die wir aber vielleicht umsetzen können, weil wir ein paar Verrückte haben, die da irgendwie Lust drauf haben.
Und wenn alles glatt läuft, macht das Buch dann auch äußerlich was her, denn wir hätten es gerne in einem schönen Leineneinband, also ein Stoffeinband, der dann geprägt bzw. bedruckt wird. Das ist etwas, das wir bei schönen Büchern immer sehr mögen, das wir auch für Mythos World gerne haben.
Ja, die Idee war, die normale Ausgabe schon zur Luxusausgabe zu machen. Und ich hoffe, dass das uns gelingt in der Vorbestellung. Ja, wir werden uns in weiteren Episoden um Charaktere kümmern. Wir werden uns auch ein wenig darum kümmern, wie der Spielleiter das Spiel leitet, wie so ein Szenario funktioniert, wie auch andere Aspekte von Mythos World ins Spiel einfließen können. Wenn ihr Fragen habt oder so etwas, freuen wir uns natürlich auf eure Kommentare hier unter diesem Post. Und ansonsten, denke ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es darum geht, wie man einen Charakter erschafft.
Ja, ich freue mich drauf.
Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Die Vorbestellung läuft noch. Ich hoffe, wir konnten euer Interesse wecken. Schaut doch mal rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss.
Intro und Outro stammen von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel Mythos Intro. Falls euch das Ganze gefällt, schaut doch einfach mal unter www.kidicarus.de nach und hört euch andere Songs von Konrad an. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Podcast zu Mythos World. Bis dann, tschüss!